Gut, wir kommen zur Offenbarung 20, das heißt ein neuer Abschnitt, ein neuer Schritt durch die gesamte Heilsgeschichte. Wir kommen heute, nachdem wir das letzte Mal ja die Wiederkunft Jesu gesehen haben, diesen letzten Tag der alten Erde, also wo die alten Zustände herrschen, die wir gesehen haben, wie es dann passiert, dass dieser Tag so schlimm sein wird, dass es erst gegen Abend überhaupt Licht wird, dass diese chemische und Atomwaffe zum Einsatz kommen, dass Menschen bei lebendigem Leib verfaulen, dass ihnen die Augen rausfaulen im Bruchteil von Sekunden, also wie dieser furchtbare Tag beendet wird, dass der Herr Jesus, der Ölberg, der im Osten liegt, und von Osten kommt in der Bibel in der Regel vom Aufgang der Sonne, kommt alles, was Gott an Gnade gibt, das sieht man im Hesekiel-Tempel, wie der Herr Jesus dann den Ölberg betritt, so wie es verheißen ist in Apostelgeschichte 1,11, wie dann der Ölberg auseinanderbricht und dieser, ich sag schon mal, diese Röhre oder dieser Tunnel fast, sich ja wie so ein Schlauch frei wird, der direkt auf den Tempelberg zuführt, wie er dann als Messias, als der Löser seines Volkes letztendlich das tausendjährige Reich aufrichtet. Und ich denke, es ist nochmal wichtig, bevor man auch lesen, bevor man reingeht, dass man uns vergegenwärtigt. Wir stehen jetzt beim heilsgeschichtlichen Wechsel, der sehr bedeutend ist. Und wir haben ja gesehen, wie die Heilsgeschichte bezüglich des Reiches Gottes diese fünf Erscheinungsformen zeigt. Es ist mir wichtig, dass man es einfach versteht, dass im Alten Testament das Reich Gottes lediglich verheißen war, dass es in den Evangelien in der Person Jesu Christi im Erlöser selber gegenwärtig ist. Er sagt, wenn ich durch die Dämonen austreibe, durch meinen Finger, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dass eben in der heutigen Zeit, wo wir jetzt leben, wir sind jetzt die Stufe davor, dass dann das Reich Gottes eben inwendig in uns ist durch den Heiligen Geist, die dritte Erscheinungsform. Und was jetzt kommt, das ist ein heilsgeschichtlicher, radikaler Wechsel. Die Gemeinde ist entrückt. Die Gemeinde war im Himmel beim Preisgericht Jesu Christi, wo der Jesus letztendlich sie gerichtet hat und beurteilt hat. Und sie kommt jetzt mit dem Herr Jesus wieder auf der Ölbaut. Und jetzt bricht das Reich Gottes in seiner ursprünglich verheißenen Form an. Das heißt, jetzt kommt das Reich Gottes auf die Erde. Jetzt passiert das, was die Jünger die ganze Zeit der Herr Jesus gefragt haben. Gibst du jetzt Israel die Königsherrschaft wieder? Zu Deutsch, wirfst du jetzt die Römer raus? Das wolltet sie ja. Sie haben nicht begriffen, dass der Herr Jesus nur in der zweiten Form des Reiches Gottes da war. Und sie haben nicht begriffen, dass er zuerst die dritte Form, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Gemeinde Jesu, die Innewohnung aufrichten musste. Sie haben auf die vierte Form gewartet und die kommt jetzt. Jetzt ist der König sichtbar in Jerusalem. Jetzt ist das Reich Gottes sichtbar. Jetzt ist es auch, und das ist das Interessante, ein politisches Reich. Es ist jetzt die Weltmacht auf der Erde, mit dem König der Könige in Jerusalem. Wir haben ja gesehen, wir werden es heute auch nochmal sehen, dass das gar kein so friedliches Reich sein wird, sondern dass da gar nicht so nett zugeht. Die Bibel redet nicht umsonst vom eisernen Stabe. Und wir haben jetzt hier den Übergang, wie ihr seht, praktisch wie im Endeffekt Tier und der falsche Prophet, also Antichrist und der falsche Prophet, wie beide in den Feuersee geworfen werden, der mit Schwefel brennt. Und jetzt beginnt Gott das Umfeld für dieses tausendjährige Reich letztendlich zu gestalten. Ich denke, die jetzt in der Bibel schon so lange mitgemacht haben, die wissen auch, die letzte Erscheinungsform ist dann der Himmel, wo man dann der Herr Jesus und Gott der Vater vor Angesicht zu Angesicht sieht, wo dann ist das Reich Gottes Realität. Dann ist der Normalzustand. Aber hier auf der Erde ist noch nicht der Normalzustand. Es ist eine Weltherrschaft, es ist ein irdisches, politisch-religiöses Reich, eine sogenannte Theokratie. Das heißt, die Gottesherrschaft auf Erden. Und das ist das, was Gott immer wieder Israel versprochen hat. Das ist die irdische Verheißung Israels. Das ist letztendlich die Erfüllung dieser ganzen alttestamentlichen Prophetie, die am Abraham, Isaak, Jakob gegeben hat. Jetzt wird es real, jetzt löst Gott alles ein. Und er erfüllt auch die Prophetie des Neuen Testamentes, indem der Herr Jesus eben so, wie wir gesehen haben, Apostelgeschichte 1, auf den Ölberg wiederkommt. Er sagt, dort ist er in den Himmel gefahren, dort wird er wiederkommen. Es erfüllt sich also millimetergenau jede Prophetie und jetzt bricht das tausendjährige Reich an. Und dieses Szenario leitet rein ab Vers 1. Ich lese die ersten 6 Verse vor Offenbarung 20. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel oder Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihn, damit er die Heidenvölker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen, weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit dem Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wir möchten zuerst den Text Vers für Vers betrachten, bevor wir diesen kleinen Exkurs machen, dass wir das tausendjährige Reich näher ansehen. Das Interessante ist nämlich in diesem Bibeltext, dass das tausendjährige Reich als Ganzes eigentlich in diesen Stelle so gut wie nicht beschrieben wird. Es wird nur genannt, aber die Beschreibungen des tausendjährigen Reiches sind an einer anderen Stelle und das ist auch logisch. Und zwar aus dem Grund, dass tausendjährige Reich gehört zu der Heilszeit Israels. Es ist die Verheißung Israels. Und aus dem Grund ist auch die genaue Beschreibung, wie das tausendjährige Reich aussehen muss, im Alten Testament. Und zwar in den Zentralstellen der Verheißung Gottes für Israel. Und das Buch, also ich sage es jetzt einmal ein bisschen vereinfacht, das Buch alttestamentlich, das in etwa neutestamentlich dem Johannesevangelium entspricht, ist der Jesaja. Und im Jesaja sind diese große Verheißung auch des tausendjährigen Reichs, wie wir es nachher lesen. Das Erste, was die Bibel hier sagt, sie sagt wieder, sie sah. Also Johannes ist immer noch in diesem Zustand der Vision. Das heißt, er sieht immer noch von den Visionen. Und jetzt ist es interessant, er sieht jetzt Realitäten. Die Bibel macht jetzt nicht mehr das, was wir ja die ganze Zeit beobachtet haben. Wir haben ja gesehen, wie die Bibel ganz genau in der Offenbarung irdische Dinge beschreibt. Dann sagt sie, jetzt läuft es auf der Erde ab, dass sie zweite Dinge hinter der Kulisse zeigt, praktisch von himmlischer Sicht. Und jetzt geht die Vision in ein Stadium, wo sie ganz einfach sagt, er sieht. Das heißt, wir haben es jetzt mit dem Realzustand zu tun. Das heißt hier, ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Er sieht jetzt einfach, wie ein Engel kommt. Der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in der Hand. Jetzt kommt ein Wort, das ganz selten ist in der Bibel, das heißt Abyssus. Und dieses Abyssus im Endeffekt bedeutet zuerst einmal nicht als Hauptwort unergründlich grundlos. Also Abgrund, genauso wie im deutschen Abgrund, das sagt man ja zum Beispiel im Gebirge, du bist irgendwo an der Stelle, dann heißt das ein Abgrund, wenn es so weit runter geht, dass du gar nicht runter siehst. Da sagt man, das ist ein Abgrund, also eine vollkommene Tiefe. Gleichzeitig bedeutet das Wort der Abgrund, die Stätte der Toten und der Verdammten im Neuen Testament, Abgrund der Unendlichkeit. Das ist ein weibliches Wort, darum als Substantiv, das heißt eigentlich, müsste man mit die übersetzen, im Griechischen ist das ein bisschen anders wie im Deutschen. Und das Vorkommen im Neuen Testament, das ist hochinteressant, wenn man sich das einmal vergegenwärtigt. Und wir sehen dann etwas, dass unsere vereinfachte Sicht der Ewigkeit, unsere vereinfachte Sicht der Transzendenz manchmal von der Bibel her nicht geteilt wird. Sondern es sind diese Orte oder diese, sagen wir mal, ich möchte es nicht Aufenthaltsorte nennen, sondern schicksalhafte Orte der Ewigkeit und der Transzendenz sind teilweise näher miteinander verquickt und sind vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen unübersichtlicher, wie wir es auf den ersten Blick sehen. Aber was ganz wichtig ist, hier ist ein Ort, hier ist ein Abgrund und die Macht über diesen Abgrund hat ein Engel. Das heißt, wir sind jetzt so weit. Und wir sehen dann nachher, wie der Teufel gebunden wird, dass der Sieg Jesu Christi über Satan durch das vollkommene Opfer und nach der Entrückung der Gemeinde und nachdem Gott durch die Zornschale gerichtet, diese ganze irdische Völker furchtbar gerichtet hat. Wir wissen ja, es stirbt ein Drittel der Menschheit, dann stirbt ein Viertel, insgesamt die Hälfte der Menschheit stirbt.
von dieser Hälfte der Menschheit wird es von Israel zwei Drittel begegnen. Das heißt, von Israel sterben zwei Drittel. Und von der Gemeinde Jesu, das wissen wir ja, bei der Entrückung sind zwei Drittel echt, die entrückt werden, und ein Drittel geht unter. Das heißt, es ist schon interessant, auch von der Zahlenfolge her. Aber jetzt ist hier etwas, wir haben jetzt hier einen Ort. Und dieser Ort, das ist ein Ort, von dem die Bibel sagt in Lukas 8, Vers 31, von diesem Abyssos, von diesem Abgrund, dass es nicht nur hier ein Gefängnis ist, wo nachher der Teufel verschlossen wird. Ich möchte nochmals betonen, was ich ja immer wieder betont habe, die Hölle wird nicht ein Ort sein, wo der Teufel als Herrscher herrscht, sondern als ein Gefangener. Die Hölle ist von Gott geschaffen. Die Bibel sagt, sein Hauch, also sein Geist, hat praktisch diesen Schwefelort, diesen Feuerort selber angezündet. Das ist ein Strafort, den Gott geschaffen hat. Und dort wird der Teufel gequält. Das ist kein Ort, wo der Teufel der Herr ist. Und was jetzt die Bibel schon vorher sagt, dieser Ort ist auch heute schon da. Den gibt es heute schon. Das war in Lukas 8, Vers 31, sagt die Bibel. Und zwar, da geht es um diese Dämonen, um diese Legion. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Da steht jetzt wieder das Wort Abyssos. Das heißt, schon damals war der Abyssos für die Finsternismächte ein Schrecken. Wir wissen ja, dass die Bibel auch ein anderes Wort für das Gefängnis der Engel, der gefallenen Engel, der Dämonen benutzt, der Tartarus. Und der Abyssos ist ein Ort, wo sie wusste, das ist unser Gefängnis, das ist unser Ort der Qual. Die hatten Angst davor, dorthin zu gehen. Sie wollten lieber in die Schweine. Sie wollten lieber mit denen ertrinken, als in diesen Ort. Und dieser Ort wird jetzt vom Engel geöffnet. Und das Entscheidende ist, über diesen Ort hat jetzt ein Engel den Schlüssel. Das heißt, der Satan ist jetzt so besiegt, durch den Messias, durch den Herr Jesus, er ist jetzt so besiegt, dass ein Engel reicht, um praktisch den Abgrund zu öffnen, und dass ein Engel reicht, um den Teufel zu binden. Das heißt, Gottes Sieg ist jetzt radikal. Er ist absolut, das ist schon geschehen. Jetzt kommt das Opfer Jesu zur vollen Wirksamkeit auch von der Macht her. Jetzt ist nicht mehr so, dass man glauben muss, dass der Herr Jesus den Teufel besiegt hat. Jetzt sieht man es körperlich. Jetzt wird alles, was man an der Erlösung praktisch hat glauben müssen, wird jetzt körperlich sichtbar. Jetzt kommt es raus. Jetzt sieht man es. Jetzt sieht man, wie ein Engel einfach den Teufel nimmt und ihn verschließt in diesem Abyssus. Und man sieht auch die Vollmacht Jesu. Er hat die Dämonen dort reingeschickt. Jetzt schickt er nicht. Das ist das Brutale. Er kommt nicht einmal selber, der Herr Jesus. Er schickt nur einen Engel. Also da sieht man, was jetzt gewaltigem passiert. Und dieser Ort ist der Ort der Dämonen. Römer 10, 7. Dass man uns einfach ein Bild macht, was hier für ein Ort überhaupt existiert. Wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus aus den Toten zu holen? An diesen Ort ging auch der Herr Jesus letztendlich, als er starb. Das muss ich mir vorstellen, ist ungeheuer. Und wenn man jetzt die Offenbarung zwecks dieses Ortes ein bisschen näher untersucht, ich denke, es ist ja wichtig, dass man im Kontext immer sieht, wie es in der Offenbarung gebraucht wird, dann stoßen wir das erste Mal in Offenbarung 9 auf dasselbe Begriff. Dort heißt es, und zwar, ich lese ab Vers 1, und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel gefallen, und zwar auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurde verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Und jetzt kommen diese Heuschrecke. Das heißt, von diesem Ort, von diesem Abyssos, sind ursprünglich einmal diese Endzeitplage der Offenbarung 9, diese Dämonen losgelassen worden. Aber in diesem Ort verschließt Gott auch die Dämonen, die Finsternismächte, und in diesem Ort verschließt er jetzt den Teufel. Und ich denke, es ist einfach wichtig zu wissen, dass es so einen Ort gibt. Es gibt einen Ort, wo Gott den Teufel und die Dämonen einschließt. Vers 11. Jetzt kommt eigentlich was Interessantes. Jetzt werden diese praktisch beschrieben, diese Finsternismächte, und das heißt, die haben als König über sich den Engel des Abgrunds, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, im Griechischen heißt er Apollyon. Die haben über sich an diesem Strafort praktisch einen Engel, der ihr König ist. Das ist der obere Dämon, der das tut. Was aber hier jetzt ganz wichtig ist, das ist nicht der endgültige Ort. Dieser Abgrund ist nicht die endgültige Hölle, weil parallel dazu ist ja schon der Prophet, der Falsche und der Antichrist im Feuersee. Das heißt, dieser Abyssos ist ein Gefängnis für die Engel. Aber nebenher gibt es nur die richtige Hölle. Das möchte ich betonen. Das ist ein Spezialort. Und dort wird der Teufel jetzt wieder eingeschlossen. Und er wird hier, dieser Engel wird Apollyon genannt. Das ist ein Wort, also das Griechische und das Hebräische ist identisch. Und dieser Apollyon oder dieser Abaddon, das bedeutet einfach Vertilgung, Untergang, Abgrund. Das heißt, das ist genau das, was die Dämonen tun. Sie versuchen die Menschen mit sich in den Untergang, in den Abgrund, in die Ewigkeit zu reißen. Und gleichzeitig, aber das ist interessant, sagt Hebräische, dass auch ein poetischer Name für den Sheol ist, und der Sheol ist der Hades. Und der Hades ist letztendlich im Neuen Testament, nach der Auferstehung Jesu. Wir wissen ja, dass bei der Auferstehung Jesu letztendlich Tote auferstanden sind. Obwohl wir genau wissen, dass die Auferstehung noch gar nicht geschehen ist. Das sind Tote auferstanden und wurden gesehen. Das heißt, wir wissen aber, dass das Totenreich, das im Alten Testament, und wir haben das letzte Mal diese Skizze verteilt, da seht ihr ja, dass das Totenreich im Alten Testament ein Ganzes war, das aber beim Tod Jesu und in dem Moment, wie er in der Hades gefahren ist, dass es dann geteilt wurde in zwei Teile. Und zwar in die Vorhölle und in den Vorhimmel. Im Vorhimmel, im Paradies sind die Gläubigen und warten darauf, von Christus auferweckt zu werden bei der Entrückung. Und in der Vorhölle sind die Menschen, die verschlossen werden, von denen wir gerade gelesen haben, dass sie nicht auferstehen dürfen zum tausendjährigen Reich, sondern dass sie warten müssen bis zur Auferstehung zum großen weißen Thron. Die sind dort verschlossen. Das heißt, das ist dieser Vorhimmel und diese Vorhölle. Und die Bibel praktisch benutzt das Wort auch ebenfalls für diesen Ort. Und zwar, das kommt ja jetzt aus der jüdischen Quelle. Das ist also jetzt geschichtlich. Und zwar, was auch interessant ist, Offenbarung 11, Vers 7, das war ja die berühmte Stelle, wo es dann zum Endkampf kurz vor der Entrückung kommt, heißt es, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen. Das heißt, auch das Tier, auch der Antichrist, kam letztendlich aus diesem Abgrund. Also man sieht hier, wie hier das ein Produkt letzter Finsternis ist, was über diese Erde herrscht. Und das, was wir hier sehen, was sich zusammenbraut, wird sich dann in einer furchtbaren Art und Weise entladen. Ich lese Offenbarung 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr. Und es wird aus dem Abgrund heraufkommen. Und jetzt haben wir einfach eine ungeheure Aussage. Aus diesem Abgrund kommt Dämonen. In diesem Abgrund wird der Teufel selber verschlossen. Aus diesem Abgrund kam der Antichrist. Und aus diesem Abgrund kam das antichristliche Reich. Jetzt sehen wir wieder etwas, das sind etwas, was heute sich auch zusammenbraut, ist unter der Zulassung Gottes. Prophetisch vor Gott vorausgesagt. Als Strafgericht über diese Welt initiiert. Ist nichts anderes wie ein furchtbares Gericht über diese Erde, wo Gott die Finsternismächte auf die Ungläubigen loslässt und diese Menschen mit ihren eigenen Sünden straft. Natürlich ist das ein Problem, auch für uns Gläubige. Das ist ja immer das, was so wichtig ist für die Offenbarung. Was heißt das heute im Jahr 2002 für mich persönlich? Das heißt, je mehr dieses Szenario sich abspielt, je schlimmer werden da die Angriffe auf uns Gläubige, weil die Finsternismächte vorherrschen. Wenn wir jetzt gerade wieder die politische Diskussion sehen, jetzt stellen sie wieder die Ehe in Frage. Als Ganzes. Es wird auch die Zeit kommen, da brauchen wir sich gar keine Illusionen mehr zu machen, wo die Konservative, auch Parteien, wo die genauso alle biblischen Positionen preisgeben werden, weil es zum Gericht Gottes gehört, wo diese Erde nichts anderes ist wie Sodom und Gomorra rundum. Wo eigentlich alles, was verboten hat, diese vier Sünden, die wir ja studiert hatten, aus Offenbarung 9, 21, und es sind eigentlich fünf, weil der Götzendienst ist die fünfte, dass das der Normalzustand ist, auf dieser Erde. Und das muss man einfach sehen. Mit dem Loslassen, letztendlich dieser Mächte aus dem Abyssos, aus diesem Abgrund, Und mit der fortschreitenden Endzeit, wenn auch dieses Reich, das Reichische, das baut sich jetzt zusammen. Das heißt, es ist bereits was Abgrundmäßiges bei uns da. Das ist schon im Wachsen. Wird es für uns schwerer. Die Bibel sagt im Daniel 7,25, dieser Geist, der hier herrscht, diese Macht, dieser antichristliche Geist, wir wissen ja, dass vorher der Geist ist, bevor er selber kommt, der wird die Heiligen des Höchsten zermürben, er wird sie weich machen. Das heißt, wir müssen uns als Gläubige darauf einstellen, ich bin da manchmal auch ein bisschen naiv, dass man einfach mehr angegriffen wird, mehr kämpfen muss, dass es härter wird, dass es brutaler wird, ist schon normal zustimmen. Das heißt, das ist das Problem für uns. Je weiter die Endzeit fortschreitet, je klarer werden wir sehr, was passiert, aber der Kampf wird härter werden. Und das ist so, wie der Alexander Seibel einmal sagte, auf zwecks der Evangelisation, zwecks dem Zeugnis. Wir brauchen keine Illusionen zu haben. Er hat einmal gesagt, früher hat einer gepredigt, haben sich 1000 bekehrt. Er sagt, jetzt predigen 1000, das bekehrt sich einer. Und genau das ist es, Reich Gottes. Das Inwendige nutze ich. Ich schätze, dass in Deutschland maximal bei wohlwollendster Schätzung 1% wiedergeboren sind. Es gibt Brüder, die sagen 0,5. Das heißt, wir sind ein absolutes Heideland. Wir brauchen weder zu den Negern noch Afrika, noch zu den Chinesen, noch China. Sondern wir müssen die Haustüre aufmachen. Da hast du absolutes Heideland. Eines der größten Heideländer. Eines der okkultesten Länder der Welt. Und zwar, wir dürfen etwas nie vergessen. Wir haben die moderne Theologie hervorgebracht. Wo kommt die her? Aus Deutschland. Die Blüte des Antisemitismus werden hervorgebracht. Hitler, wir. Und wir müssen das etwas beachte, was da passiert ist. Karl der Große, übrigens ein hochinteressanter Mann, der konnte nicht einmal Deutsch, wissen Sie wenigste. Karl der Große hat die Sachsen christianisiert. Das heißt, er hat die nicht missioniert, sondern christianisiert. Das machen wir ganz einfach. Der hat die aufgestellt im Fluss in Reih und Glied. Daneben waren seine Soldaten, die Sachsen waren unbewaffnet. Er hat Schwert gezogen, hat Schwert ziehen lassen und jedem Sachsen wurde das Schwert in die Gurgel gehalten. Und hat es geheißen, entweder du wirst Christ, das hieß katholisch, oder Schwert. Die Sachsen waren ja dumm, für die die Religion keine große Rolle gespielt. Die hat weiterhin in ihren Donau geglaubt und das Ganze hat irgendwas. So, Lippenbekenntnis kostet ja nichts, da sind sie alle gläubig geworden. Und von daher kommt diese okkulte Wurzel im deutschen Volk, von daher kommt es. Dieser Aberglaube, da kommt unsere Weihnachts-, unsere Osterfest, alle diese, ich sag's mal, diese Kulte. Indem man einen Baum vors Haus gesteckt hat, ist dann der Wotan, der Oberdämon, mit dem Schlitter vorgefahren, mit wallendem Bart, kommt bekannt vor. Oder? Also, da kommt das her, das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Und das wird immer stärker werden. Wenn die Endzeit fortschreitet, werden diese Finsternismächte stärker werden. Und wir sind ein Volk, das schon angeschlagen ist. Wir haben in Deutschland, wir haben nichts mehr. Wir sind keine christliche Nation. Wir werden Minderheitenschutz brauchen, auf kurz oder lang, als Gläubige. Das wird sich abspielen. Und jetzt müssen wir uns darauf einstellen. Wir müssen innerlich sagen, wir sind die Minderheit, wir sind die Weniger, wir sind die Außenseiter, wir sind die, die zum Leib Christi, zum anderen Reich gehören. Das Reich des Teufels macht sich riesig auf und bekommt die Oberhand. Aber Christus ist inwendig in uns. Das heißt, alles, was für uns zählt, ist innen drin. Der Gläubige hat keine Erwartungen von dem, was aus ist, sondern hat Erwartungen nach innen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir wartet auf die vierte Erscheinungsform des Reiches Gottes, auf dieses Reich. Und für uns bedeutet nämlich dieses Reich zuvor die Entrückung. Und das ist für uns wichtig, dass wir das sehen. Aber hier, und das muss uns klar sein, hier ist dieser Abgrund. Und die Bibel sagt jetzt ganz klar, Satan, seine Namen werden nochmal erklärt. Ich habe es einfach verwiesen vor Offenbarung 12, 3 und 9, haben wir ja studiert. Und zwar, es heißt hier jetzt ganz klar, Satan wird gebunden für 1000 Jahre. Und dann Vers 3. Und jetzt möchte ich betonen, es gibt keine Handhabe. Wir haben es ja gesehen, wie die 1000 sowohl eine reelle wie eine symbolische Zahl sein kann in der Bibel. Aber aus dem Kontext raus, so wie das geschrieben steht, und aus allem, was man hier sieht, gibt es keine Handhabe anzunehmen, dass die 1000 Jahre nicht reelle 1000 Jahre sind. Sie benutzt sie überhaupt nicht, die Bibel, so wie sie normal symbolische Zahlen benutzt. Sondern sie benutzt sie ganz genau reell, wie Jesus sagt, 2 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre, so benutzt sie es. Also gehen wir auch davon aus, dass die 1000 Jahre wörtlich sind, nicht symbolisch, sondern wirklich 1000 Jahre sind. Jetzt wird der Teufel tatsächlich für 1000 Jahre gebunden und jetzt wird er in diesen Abgrund geworfen, er wird eingeschlossen, er wird versiegelt und er darf die Völker 1000 Jahre nicht versuchen. Aber, es muss uns klar sein, er kommt nochmals wieder, zum Beispiel um Gog und Magog anzustacheln, Jerusalem anzugreifen. Also da wird noch einiges passieren. Aber jetzt kommt eigentlich was ganz, ganz Wichtiges. Gott macht jetzt etwas, und zwar, er beweist dem Menschen durchs tausendjährige Reich, wir werden es nachher sehen, dass sie zu Recht verurteilt, und das altdeutsche Wort für verurteilt lautet verdammt sind, dass sie zu Recht praktisch in die ewige Strafe müssen. Das beweist er ihnen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Der Teufel ist nicht da. Aber wisst ihr, was da ist? Obwohl der Herr Jesus in Jerusalem dann herrscht sichtbar, wird etwas Furchtbares auch da sein. Ich lese uns die Stelle, und zwar, die spielt eine riesige Rolle für die gesamte Bibel. 1. Mose 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden und alles gebildete Gedanken seines Herzens nur böse alle Zeit, da reute es den Herrn, nämlich dass er den Menschen gemacht hatte. Und zwar, der Mensch ist jetzt hier, der Teufel ist weggenommen, aber der Mensch ist hier mit seinem bösartigen Herz. Das heißt, das sind jetzt Menschen, die sind nicht erlöst. Diese 50%, das haben wir das letzte Mal gesehen, das war ja hochinteressant, auch für mich, ich habe es nicht gewusst vorher. Auf dieser Erde werden 50% Menschen sein. Und da werden ganz viele Frauen sein. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die Männer nämlich viele gestorben sind in diesen Kriegen. Das wird sein wie nach dem Krieg. Das heißt, da ist die Zivilbevölkerung da. Kinder, Frauen, Greise, ältere Männer, ganz junge Burschle. Das heißt, es wird zumindest die Blüte der Männer wird weg sein im tausendjährigen Krieg. Sind alle tot. Und die Bibel sagt ganz klar, von diesen Kriegern lebt keiner mehr. Sind alle tot. Er tötet alle Soldaten starben in der Schlacht von Armageddon. Alle, absolut. Übrig bleiben tut Zivilbevölkerung. Männer, alte Männer, ganz junge Männer, Frauen, Kinder. Aber etwas ist da. Der Teufel ist weg. Aber alle, die hier bleiben und die nicht erlöst sind, die haben ein Problem. Die haben immer noch das gleiche Herz aus 1. Mose 6, Vers 5. Sind immer nur Sünder. Sind immer nur böse in ihrem Herzen. Und das ist eigentlich mit das Erschütterndste für mich im tausendjährigen Reich. Ich greife jetzt einmal vor, weil es mir einfach wichtig ist, das zu zeigen. Sacharja 14, Vers 17. Jetzt können wir doch denken, jetzt sind die Menschen von der Knechtschaft Satans erlöst. Jetzt sind die Menschen frei. Der Teufel kann sie nicht mehr reizen, nicht mehr sie manipulieren. Und jetzt, Herr Jesus, sichtbar in Jerusalem. Was für eine Herrlichkeit. Dann heißt Vers 17, welche aber von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen werden, und um anzubeten den König der Herren der Heerscharen, über die wird kein Regen fallen. Wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufkommen will, dann wird auch über sie die Plage kommen, mit welcher der Herr die Heiden schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe der Ägypter und die Strafe aller Heiden sein, welche nicht hinaufziehen wollen, das Laubhüttenfest zu feiern. Das heißt, im tausendjährigen Reich wird es trotz der Gegenwart Jesu Christi, werden diese Menschen, und jetzt können wir sagen, ja, das sind doch jetzt die, von denen wir sagen, die sind doch harmlos. Alte, kleine Kinder, Frauen, das sind doch die Kämpfer, die Männer, die böse sind, weg. Aber das ist halt so, die Bibel sagt nicht, der Mann ist böse, sondern die Bibel sagt, alle sind böse. Das heißt, hier haben wir jetzt eine furchtbare Tatsache, dieser Überrest der Menschheit, der eigentlich dann auch lechzen müsste, den König der Könige anzubeten, diesen Friede für Sterne Friede bringt, sie verachtet ihn genauso wie jetzt und damit beweist ihnen Gott, dass sie Sünder sind. Jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Nicht der Teufel bringt die Menschen in die Hölle, sondern der Mensch selber. Der Mensch ist das Problem, sein bösartiges Herz, das ist der Grund, warum der Mensch sich bekehren muss. Er ist nur, wenn er nicht bekehrt ist, unter der Gewalt des Satans. Darum sagt Apostelgeschichte 26, 18, er muss sich wegbekehren. Aber hier ist eine Tatsache, hier haben wir einfach die Bösartigkeit des Menschen, obwohl der Teufel weggeschlossen ist. Und was jetzt passiert, ab Vers 4, es sieht jetzt Drohne, das ist wieder Realität, das ist das, was hier in Jerusalem dann sich wirklich abspielt. Er sieht Drohne und er sieht, dass sich Menschen setzen. Das sind die Seele derer, die enthauptet worden waren und des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen und dass die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild, noch das Mahlzeichen, weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit dem Christus. Was hochinteressant ist, wenn man die Texte ganz genau liest, es steht nicht, dass das die gleichen sind, die auf dem Thron sitzen und richtet. Gott verheißt nämlich seine Apostel, dass sie auf den Throne unter anderem sitzen werdet und Israel richtet. Und hier steht einfach diese Märtyrer auf. Und die Bibel nennt es die erste Auferstehung. Aber müsst ihr etwas sehen. Das ist praktische Auferstehung und das ist jetzt ein Gericht ohne das, was beim Preisgericht Christi geschehen ist. Ich möchte es nochmal zeigen, dass es das gegenwärtig ist. Nach der Entrückung, und das haben wir ja gesehen bei Offenbarung 11, Vers 7, und folgende, wo ja nochmals der antichristliche Endkampf beschrieben wird. Und dann ab 15 sieht man ja plötzlich, wie das Reich Gottes aufbricht, die siebte Posaune, die Entrückung der Gemeinde. Und hier heißt es ja, und das ist ganz wichtig, ich lese jetzt ab Vers 18, die Heiden sind zornig geworden, dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Jetzt sagt die Bibel nicht, welche Tote. Und du den Heiligen, und zwar, und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen. Das heißt, sofort nach der Entrückung ist das Preisgericht Jesu Christi. Ich lese uns dazu 1. Korinther 3, Abvers 11. Und ich denke, das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist Bekehrung, das ist Wiedergeburt, das ist, wenn jemand zum Glauben kommt. Wenn jemand auf diesen Grund, das heißt als Wiedergeborener, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Strohbau, das heißt, er kann genau 6 Dinge drauf bauen. 6 ist die Zahl des Menschen und er kann als Mensch Dinge tun, er kann 3 Dinge tun. Und da geht es immer um Geist, Seele, Leib. 2x3 Dinge für Geist, Seele, Leib. Und zwar, er kann Gold. Gold ist immer das Wesen Gottes. Das heißt, er kann aus seiner neuen Natur, aus seiner Wiedergeburt, gute Dinge tun. Silber, ein Bild für das Wort Gottes in der Symbolsprache, Psalm 12, 7. Das heißt, er kann aus seiner göttlichen Natur, die er empfangen hat bei der Wiedergeburt, aus seiner neuen Natur oder aus dem Wort Gottes oder aus den Edelsteinen. Die Bibel sagt, ihr seid kostbare Steine, das heißt, aus der Gemeinschaft der Heiligen heraus kann er Positives tun. Oder er kann aus dem Holz heraus etwas tun, das heißt, aus seiner alten Natur. Er kann aus dem Heu etwas tun. Das heißt, aus etwas, das Heu ist ja im Prinzip Gras, das verdorrt ist. Das heißt, aus einer verwelkenden Natur. Oder er kann aus dem Stroh, aus der Fruchtlosigkeit, Stroh hat ja nichts drin, kann aus dem heraus etwas wirken, aus seinem Fleisch. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart werden wird. Welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf, das heißt auf seiner Wiedergeburt, baut oder gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst wird gerettet werden durch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, dieses Preisgericht wird den Gläubiger reinigen. Dieses Preisgericht wird alles hervorbringen, was echt ist. Alles, was echt ist im Leben eines Gläubigen, wird bestehen bleiben. Wisst ihr, das Problem ist, jetzt sage ich es mal ganz einfach, wisst ihr, was an mir echt ist? Das wisst ihr nicht. Das frage ich immer nur noch dümmer. Weiß ich, was an mir echt ist? Nö. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß es besser wie ihr, wenn ich mein Herz kenne. Aber so in ganz letzter Konsequenz kann ich auch nicht beurteilen. Paulus sagt, ich bin mir nichts bewusst, aber ich kann mich nicht beurteilen. Der Herr wird mich beurteilen. Wisst ihr, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, an dem Punkt bin ich anfällig. An dem Punkt neige ich zur Sünde. An dem Punkt sündige ich mehr, an dem Punkt sündige ich weniger. Hier habe ich absolute Sieg. Hier habe ich mittlere Sieg. Hier bin ich anfällig, hier muss ich aufpassen. Das alles kann ich sagen. Das seht ihr alles nicht, weil ihr seht mich, ja letztendlich, ihr seht mich neben mir. Wenn ihr unsichtbar die ganze Zeit neben mir stehen würdet, würdet ihr es sehen. Aber auch dann könntet ihr es nicht beurteilen, weil ihr nämlich mein Herz nicht sehen könntet. Es könnte sein, ich würde wunderbare Dinge tun und vor Gott her wäre die im Preisgericht ein Nichts, weil nämlich die Herzenstellung nicht gestimmt hat. Also im Endeffekt, in diesem Preisgericht wird nochmal mein Herz vollständig vor Gott her untersucht und das passiert nach der Entrückung. Bibel sagt in Römer 14, Vers 10, und zwar, die nennt es, das ist ein extra Wort, es gibt verschiedene Worte für einen Richterstuhl. Dort heißt es, wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und zwar der Richterstuhl, das heißt im Griechischen Bematos, das war so Preisrichterbühne. Wir werden alle vor dieser Preisrichterbühne erscheinen müssen, vor Gott. Und das, was wir heimlich geflüstert haben, wird dann über den Lautsprecher öffentlich verkündigt. Das heißt, da wird letztlich Gerechtigkeit geschehen. Wenn die Gläubiger aus diesem Gericht kommen, dann wird der Unterschied sein zwischen den Gläubigen, und zwar in ihrem Glanz, sagt 1. Korinther 15. So wie der unterschiedliche Glanz der Sterne ist, der Sonne und des Mondes, so werden die Gläubiger unterschiedlich beurteilt sein. Sie werden letztlich Gerechtigkeit haben. Das ist genauso wie echt jemand war. Und ich habe früher immer gedacht, Hauptsache ich komme in den Himmel, ist auch mir völlig egal, was in dem Preisgericht läuft, war ich früher. Da habe ich gesagt, Preisgericht, komm, erlöst durch Jesu Blut, was ist ein Problem? Aber je älter ich werde, sehe ich langsam etwas, es wird mir immer wichtiger, sage ich, irgendwann, du wirst ja reifer, du wirst erwachsener, überlegst du dir und sagst, ja, aber, willst du das im Preisgericht, was hier abgehandelt wird? Ich sage, nö, das wäre mir sehr peinlich. Und die Bibel sagt immer, dass wenn es einem sehr peinlich ist, das ist immer nur ein Zeichen, dass eine gewisse Gottesfurcht da ist. Das heißt, dieses Preisgericht ist hoch anzusetzen. 2. Korinther 5, Vers 10 ist die zweite Parallelstelle. Dort heißt es, auf das wir empfangen, was wir gewirkt haben in diesem Leben, es sei gut oder böse. Es wird dann gemessen. Und jetzt ist mir ganz wichtig, bei dieser Auferstehung, die hier in Offenbarung 20 geschieht, ist dieses Preisgericht für die wahren Gläubiger, für den Leib Jesu Christi, für die Gemeinde vorbei. Das ist aus. Guckt doch, wenn ihr habt das Bild alle daheim. Das Preisgericht läuft hier oben, während der Entrückung. Also Entrückung setzt ein und nach der Entrückung setzt das Preisgericht ein. Auf der Erde kommen dann die 3,5 Jahre der Danielsche Jahrwoche, die zweite Hälfte. 1260 Tage, 42 Monate, da läuft jetzt das andere ab. Und dann, wenn das Preisgericht fertig ist, kommen wir mit dem Herr Jesus, geht also maximal 3,5 Jahre, wo es juckt uns eigentlich von der Zeit her nicht, weil es ist Ewigkeit für uns. Dann kommen wir mit dem Herr Jesus auf den Ölberg wieder. Aber dann ist etwas passiert. Dann ist die Gemeinde ohne Flecker, ohne Runzler im Preisgericht vollständig zubereitet. Und was ganz wichtig ist, diese Menschen, die jetzt auferstehen, gehören nicht zum Leib Jesu Christi. Diese Märtyrer, die jetzt auferstehen, waren nicht beim Preisgericht Christi, sondern sie herrschen irdisch auf der Erde mit Christus. Und wer hat die irdische Verheißung? Israel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hier nur mit Juden zu tun haben, wollte ich ja sagen, dass wir sich auch andere Bekehrer kennen, aber da muss man zum Großteil zumindest mit Juden zu tun haben, ist riesengroß. Das heißt, da kommen jetzt die Märtyrer der Trübsal, sie dürfen da verstehen, sie werden aber nicht gerichtet, sondern sie kommen jetzt dran und dürfen mit Christus herrschen 1000 Jahre. Wenn wir uns dann das ein bisschen näher angucken, dann sehen wir, ich möchte jetzt nicht abhandeln, das wäre ginge zu weit, wir sehen einfach, dass das Gericht Daniel 7, 22 mit dem Kommen des Reiches den Heiligen übergeben wird. Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Daniel 7, 22. Ihr seht ja, dass die Erscheinungs- und Übergangsformen des Reiches Gottes hier eine riesige Rolle spielen. Und er sagt hier, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, da die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Und alttestamentlich, prophetisch sind die Heiligen zuerst einmal Israel. Das sind die alttestamentlichen Heilige. Und sie nehmen jetzt ihr Reich in Besitz. Natürlich sind hier die wirklichen Heiligen, die Heilige im Geist, die Gemeinde Jesu ebenfalls vorhanden. Und ihnen wird jetzt das Gericht übergeben. Und wir sehen dann, dass zum Beispiel die Gemeinde Engel richten wird. Wir werden Engel richten. Wir werden Israel richten. Und wir werden wahrscheinlich, dort steht es nicht ausdrücklich, dass wir sind, aber wir werden wahrscheinlich aus Völkergericht durchführen. Das heißt, das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt beginnen sichtbare Gerichte. Jetzt werden sichtbar in Jerusalem Throne aufgestellt. Jetzt wird sichtbar gerichtet. Was auch wieder hochinteressant ist. Das, was hier passiert. Hier ist ein Gericht. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Bibel sagt nicht, was es für ein Gericht ist, sagt sie nicht. Darum habe ich einmal die drei angeführt. Das Gericht über die Engel kann es nicht sein. Das Gericht über Israel könnte es sein. Das Völkergericht ist nach meinem Verständnis von Matthäus 25 erst am Ende vom tausendjährigen Reich. Also vermutlich das Gericht über Israel. Es würde alles passen zu der irdischen Verheißung. Aber ich möchte betonen, die Bibel sagt das nicht, also darf man auch keine Lehre daraus machen. Wir wissen es nicht, wir können es nur vermuten. Gut. Was jetzt interessant ist, die übrigen Tote bleiben im Totenreich. Das ist wieder von unserem Bild. Die sind hier in der Vorhölle. Die sind praktisch, das müsst ihr euch vorstellen, der Schächer, der am Kreuz starb und sich nicht bekehrt hat, der ist seit der Zeit, ist er hier im Totenreich. Der ist seit der Zeit in der Vorhölle. Und der wird erst auferstehen nach den 1000 Jahren, und zwar der wird erst auferstehen praktisch zum großen weißen Thron, wenn alle lebendig werden. Das kann man natürlich streiten. Da streitet sich die Gläubige. Inwieweit ist das schon Hölle? Inwieweit haben die schon Bewusstsein? Inwieweit werden sie gequält? Wann setzt das Bewusstsein ein? Also nach meinem Verständnis hatten sie im Alten Testament kein Bewusstsein, sondern haben geschlafen. Es war eine Form von Seelenschlaf. Zum Beispiel als der Saul der Samuel aus den Toten beschwören lässt, schimpft ihn ja der Saul und sagt, warum störst du meine Ruhe? Und die Bibel beschreibt ganz klar, dass die Alten Testament nicht alle gleich waren. Aber nach der, praktisch, ich möchte jetzt nicht die Todesfahrt Jesu nennen, nachdem er ins Totenreich ging und es geteilt hat, seit der Zeit, Lukas 17, gibt es zwei Abteilungen und die haben Bewusstsein. Wenn Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, dann ist ihm klar, obwohl er noch keine Auferstehungsleben hat, wäre er in der Gegenwart Jesu, im Paradies.
Und genau, welche sagt,
ich leide Pein in dieser Flamme, das kann man nicht wegdiskutieren, die Bibelstelle. Also gibt es in der Vorhölle bereits Qual. Also ist der Schächer jetzt die ganze Zeit in der Vorhölle, bis zum Schluss, bis zur Auferstehung vom großen weißen Thron. Und hier ein Teil, die verdammte Tote, steht nicht auf. Muss uns klar sein. Wir werden nur sehen, wenn wir die Hölle näher untersuchen, dass hier, man muss hier aufpassen, wie weit man geht, wie man es genau beschreibt. Die Bibel beschreibt manche Dinge ganz genau, manche nicht. Die, wo man sie nicht beschreibt, lassen wir einfach auch weg und sagen, das wird der Herr machen. Aber die, wo sie beschreibt, die möchte man nennen. Aber eins ist eine Tatsache, dass es Menschen gibt, die eventuell 3000 Jahre schon in der Vorhöhle sind. Das ist ein Fakt. Der Schächer. Sie bleiben im Totenreich. Und ich möchte nochmal betonen, es handelt sich hier in keinster Weise, weder bei den Auferstandenen noch bei den anderen Toten, um Menschen, die mit der Gemeinde was zu tun haben. Alles, was Gemeinde betrifft, ist in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 bei der Entrückung, 1. Korinther 15, 51 und folgende und Offenbarung 10, Vers 15 bis 18 passiert. Und das Preisgericht ist abgelaufen und jetzt kommt er mit uns wieder. Und in dem Moment, wie er hier ist, nennt die Bibel das, was bei dieser Auferstehung geschieht, die erste Auferstehung. Jetzt können wir sagen, ja, wir sind doch auch auferstanden. Wir Gläubige. Sind denn wir nicht die Auferstehung? Deutet das nicht darauf hin, dass es gar keine Entrückung gibt, sondern dass alle Gläubige, auch die wahre Gläubige, erst am Schluss auferstehen? Und jetzt ist natürlich so, das sieht man in der deutschen Bibel etwas schlechter. Philipper 3, Vers 11, dort steht der Wort. Und dieses Wort hat eine ganz andere Bedeutung. Dort sagt Paulus, damit ich zur Auferstehung der Toten gelange. Und zwar Paulus sagt zu der Ex-Anastasis. Das heißt, die Herausauferstehung aus den Toten. Und zwar der Paulus wusste, dass es nicht bloß eine erste Auferstehung gibt, sondern eine Auferstehung aus den Toten. Und so wie die Gemeinde der Erstling aus den Toten ist, so erlebt die Gemeinde die Auferstehung aus den Toten, die Herausauferstehung aus den Toten und die Auferstehung. Und wir wissen ja aus Römer 9, Vers 4, dass ursprünglich alles Israel gehört hat. Das heißt, der Leib ist die Sonderinstitution, die Auferstehung aus den Toten ist die Sonderauferstehung des Leibes, aber das Normale, das Erführungszeichen, zweimal Erführungszeichen, das Gewöhnliche, was verheißen ist, das erlebt Israel und das ist die erste Auferstehung. Aber es gibt eine Auferstehung aus den Toten vorher. Und das ist die Entrückung der Gemeinde. Und nachdem Israel die Sohnschaft verworfen hat, bleibt eben Israel nur noch dieses Körperliche, was er von Gott verheißen hat. Und da werden die Märtyrer belohnt, indem sie auferstehen. Das heißt, in dem Fall ist auch das Wort erste Auferstehung von Gott her gerechtfertigt. Gut. Es wird jetzt beschrieben, sie haben jetzt einen ähnlichen Status, also Stellung wie die Gläubigen. Und zwar, sie werden jetzt hier auf der Erde als Priester Gottes herrschen. Der Tod hat keine Macht mehr über sie, sie müssen nicht mehr sterben, sie werden nicht mehr sterben, sondern sie werden mit Christus in die Ewigkeit gehen. Sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre auf dieser Erde. Wo sie nach diesen 1000 Jahren hingeht, sagt die Bibel nicht. Das werden wir studieren. Wir werden an diese Bibelstelle kommen, wo die Bibel sagt, es gibt nicht 2 Orte, Himmel und Hölle, sondern 4. Und nach meinem Verständnis geht diese Auferstandene nicht ins neue Jerusalem zu der Gemeinde, weil die Gemeinde selber das neue Jerusalem bildet, sondern die geht an den Ort, den Gott für Israel bereitet hat. Und es wird auch im Himmel letztendlich 3 Abstufungen geben. Das neue Jerusalem, der neue Himmel und die neue Erde. In diese Abstufungen werden die gehen. Je nachdem, 4, 1. Korinther 15, Offenbarung 11. Die haben dann sofort einsetzend im Himmel das Preisgericht Jesu Christi. Wird übrigens in 1. Korinther 4, 1 auch nochmals beschrieben. Also es rendiert sich als Gläubiger, diese Stelle sich nochmal zu vergegenwärtigen. Man begreift dann, wie Gott handelt, was mit uns persönlich passiert. Und dann die sichtbare Wiederkunft auf den Ölberg. Das haben wir das letzte Mal gesehen, was das für ein schrecklicher Tag sein wird. Die Zeit vorher, diese 3,5 Jahre der Trübsal, die man vom amerikanischen Prophetieverständnis ja immer die große Trübsal nannte, die nennt die Bibel absolut nicht so, sondern sie nennt sie, Jeremia 30, Vers 7, die Not Jakobs. Es wird nämlich die Verfolgung über Israel sein, laut Offenbarung 12. Und die große Trübsal nennt die Bibel die gesamte Gemeindezeit, möchte ich nochmals betonen. Aber jetzt passiert etwas, jetzt bricht das 1000-jährige Reich an. Wir haben vorher gesehen, Daniel 7, hier war letztendlich dann die Sichtbarwerdung. Und jetzt lese ich Daniel 2,44, das ist die Parallelstelle. In diesen 2 Daniel-Stellen werden ja die ganzen prophetischen Dinge näher erklärt. Dort heißt es, aber in den Tagen jener Könige, also wenn das Römische Reich widersteht, und ich möchte nochmal betonen, Europa wurde 1957 durch die römischen Verträge gegründet. Und Europa ist ein Einflussbereich. Ich habe heute im Radio gehört, wie sie es ausdehnen möchte, mit wem sie verhandeln. Und wenn ihr das einmal seht, dann holt ihr alte Landkarte. Es gibt so ganz billige auf dem Flohmarkt, rentiert sich hochgradig zu kaufen, historische Atlasse. Und diese Atlasse, die haben folgenden Hintergrund. Die zeigen dir zum Beispiel, wie war das Römische Reich? Wie war das Persische Reich? Also durch die ganze Geschichte, wie war die Reiche? Und wenn du das Römische Reich in seiner Urausdehnung siehst, dann hast du in etwa das, was sie heute zusammenfasst wird. Das, was jetzt vor der Tür steht. Und zwar zum Römischen Reich, dass die gleiche Ausdehnung hat, fällt eigentlich bloß noch, dass hinter rausgeht und dann ein Stück runter nach Israel. Und das wird durch die Endzeitkriege auch geschehen. Und er sagt hier, wenn das Römische Reich da ist, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird. Sein Reich wird auf kein anderes Volk übergehen. Er wird all jene Königreiche zermalmen. Das ist Sacharja 14, das ist dieser letzte Krieg. Und wird ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird ewiglich bestehen. Das ist das, was wir heute jetzt studieren. Das 1000-jährige Reich bricht an. Und jetzt müssen wir das 1000-jährige Reich etwas näher ansehen. Das ja hier in der Offenbarung ganz kurz abgeteilt wird. Das heißt, sie regieren mit Christus 1000 Jahre aus. Mehr nicht. Aber es wird beschrieben in Jesaja 2. Und zwar ganz exakt. In Jesaja beschrieben, welches für Israel ist. Es heißt hier, das Wort, welches Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem sah. Und jetzt habt ihr ein Geheimnis der Prophetie, wo jeder Bibelleser, der sich alttestamentlich auskennt, sicher gefunden hat. In dem Moment, wie du den Überrest Israels hast, das heißt die Echten, der Überrest, die am Schluss übrig bleiben, die sich bekehren, redet die Bibel von Jerusalem und von Judäa. Von Juda und nicht von Israel. Und drum steht hier, Juda und Jerusalem. Es wird in späteren Zeiten geschehen, dass der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet an der Spitze der Berge stehen wird, über alle Höhen erhaben sein wird. Es werden ihm alle Heiden zuströmen. Er herrscht im 1000-jährigen Reich. Und die haben wir vorher gesehen, wo kommen sie denn hin? Zum Laubhüttefest. Ströme die ganze Völker im 1000-jährigen Reich nach Jerusalem. Wir haben gesehen, wenn die Ägypter, ist auch interessant, die Ägypter wieder, wenn die nicht kommen wollen, kriegen sie keinen Regen, Hungersnot. Aber da würden die ganze Völker nach Jerusalem strömen zum Herrn Jesus und werden im 1000-jährigen Reich Anbetung darbringen. Viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns wallen. Wallen ist Wallfahrt. Das heißt, lasst uns den Herrn suchen. Lasst uns eine Wallfahrt machen nach Jerusalem, zum Berge des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns belehre in seine Wege und wir wandeln auf seinen Pfaden. Es wird dann auch der Tempel in Jerusalem stehen, der, da ist die Prophetie auch uneinig, vermutlich der Tempel ist, der im Hesekiel beschrieben wird. Lässt ja offen, wir können jetzt nicht spekulieren. Also lassen wir es auf. Denn von Zion wird die Lehre ausgehen, das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Schiedsrichter sein zwischen den Nationen. Wo braucht man Schiedsrichter? Wenn Streit hat. Das heißt, das bösartige Herz der Menschen wird wieder bewirken, dass es Krise gibt, politische Krise auf dieser Erde. Und Herr Jesus muss der Schiedsrichter spielen. Wenn man tausendjähriges Reich sagt, dann muss man sich bewusst sein, tausendjähriges Reich, wenn du das sagst, sagt jeder, Schwerter zu Pflugscharen, Schäflein wird mit dem Löwe weiden, sie werden Gras fressen, es wird wunderbar sein. Es wird gar nicht wunderbar sein, sondern der bösartige Mensch ist da und der bösartige Mensch macht Zirkus. Und Herr Jesus muss sie mit eisernem Stabe weiden, Psalm 2, er muss sie mit eiserner Zuchtrute muss er sie weiden, weil die Bösartigkeit der Menschen durchkommt. Er muss Schiedsrichter spielen. Und zu Recht, weil es sind große Völker. Also, nämlich erst, wenn er eingreift und sie zurechtkriegt, also nämlich dann, dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen, ihre Spieße zu Rätmessern verschmieden werden. Kein Volk wird wieder das andere in Schwert erheben. Sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Sie werden nicht Krieg führen, das wird er verhindern. Aber sie werden Zirkus machen. Das ist ohne Frage. Er muss eingreifen, aber es wird kein Krieg mehr geben. Komm, o Haus Jakobs, wir wollen wandeln im Lichte des Herrn. Das ist eine der ganz großen Zentralstellen über das tausendjährige Reich. Die zweite steht in Jesaja 11, in die ersten 12 Verse. Es wird ein Spross aus dem Stumpfe Isais hervorgehen, das ist der Herr Jesus. Und ein Schoß, und das steht im Griechischen, jetzt im Hebräischen Nezer, das heißt, es ist der Nazarener. Es wird ein Schoß aus seinen Wurzeln hervorbrechen. Auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Frucht des Herrn. Der siebenfache Gottesgeist ruht auf dem Herrn Jesus. Sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen strafen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Lande ein unparteiisches Urteil sprechen. Also ihr wollt, es muss Urteil gesprochen werden, das ist Streit, das ist wieder Zwietracht, das ist das böse Herz des Menschen. Er wird die Welt mit dem Stabe seines Mundes schlagen und den Gottlosen mit dem Orden seiner Lippen töten. An der anderen Stelle heißt es, wenn einer mit 100 stirbt, dann war es schon ein Gericht. Wenn bei uns einer mit 100 stirbt, dann ist es ein Säge, dort ist ein Gericht. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lände, in Wahrheit der Gurt seiner Hüften sein. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen. Da geschieht praktisch in der Tierwelt der Veränderung. Der Leopard bei dem Böcklein niederliegen. Das Kalb, der junge Löwen, das Mastvieh werden beieinander sein. Also dass ein kleiner Knabe sie treiben wird. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Das heißt, der Bär wird Gras fressen. Das muss ich vorstellen. Das geschieht eine Veränderung in der Tierwelt. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rindvieh. Der Säugling wird spielen im Loch der Otter. Das Kinder werden die Giftschlange spielen, es wird nichts passieren. Der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle des Basilisken ausstrecken. Sie werden nicht schaden, nicht verdorben auf dem ganzen Berge meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt mit der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Grund bedecken. Zu der Zeit wird es geschehen, dass die Heiden fragen werden nach dem Wurzelspross Isais, der als Palmier für die Völker dasteht und seine Residenz wird herrlich sein. Zu jener Zeit wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Rest seines Volkes loszukaufen, der übrig geblieben ist in Assyrien, Ägypten, Patros, Äthiopien, Elam, Sinea, in Kramat und den Inseln des Meeres. Er wird den Nationen ein Panier aufstecken und die verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas von den vier Enden der Erde zusammenbringen. Das muss ich vorstellen. Die Alja, die Rückkehr Israels, wird erst zu Beginn des tausendjährigen Reiches durch den Messias vollendet werden. Er wird erst dann zu diesem Zeitpunkt die restlichen Juden aus allen Völkern zusammenholen. Wenn heute schon so prophetische Bücher geschrieben werden, wie es mal Stephen Leitl zum Beispiel geschrieben hat, wo er gesagt hat, jetzt kommen die Juden. Das ist oft schon Schwärmerei, wo man was vorwegnimmt, was Gott erst im tausendjährigen Reich tun wird. Die Juden kommen endgültig, der Rest im tausendjährigen Reich. Muss uns klar sein. sagt hier die Bibel ganz klar. Aber es wird eine Vegetationsveränderung geben. Es wird alles anders sein. Die Sonne wird einen anderen Schein haben. Wir sehen das, wenn wir die Stelle lesen. Es wird alles, sagen wir, übernatürlich geprägt sein. Wer es nur in Ruhe studieren will, letztendlich auch Joel 4, ich gehöre auch zu der Sache noch, aber ich möchte jetzt lesen den Psalm 2. Dort sieht man nochmals diese Zeit. Ich lese ab Vers 5. Dann wird er reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Jetzt ist da Jesus König in Jerusalem, in Zion. Und ich will erzählen vom Ratschluss des Herrn, der zu mir gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Heische, das Wort heische bedeutet fordere. Und zwar das ist eine Forderung, die nicht unverschämt geschieht. Das ist eine keusche Forderung. Also ist mehr wie eine Bitte, aber es ist nicht so unverschämt wie fordern, ist genau dazwischen. Heische vor mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern. Das heißt, da ist wieder der Gedanke drin, dass im tausendjährigen Reich mit eisernem Zepter praktisch die Völkerlandschaft geweidet wird. Wenn man Jesaja 4 uns ansieht, ich möchte nur mal betonen, dass der Großteil der Prophetie sich im Jesaja abspielt. Deshalb Vers 2. An jenem Tage wird der Spross, und da steht jetzt nicht Schoß, Schoß ist der Lezer, und der Spross, das ist der zweite Titel Jesu, das heißt der Zehmach. Manche Bibel haben es nicht übersetzt, Schlachter hat es teilweise auch stehen lassen, der Zehmach. An jenem Tage wird der Spross des Herrn zur Zierde und Ehre dienen und die Frucht des Landes zum Ruhm und Preis der Geretteten Israels. Es wird geschehen, jeder übrig gebliebene in Zion, das ist dieses Drittel, und jeder übrig gelassene in Jerusalem wird heilig heißen. Jeder, der unter die Lebendigen eingeschrieben ist. Das heißt, man sieht ja, in Jerusalem ist für Israel eine ungeheure Heilskörperschaft. Wenn ihr es jetzt in Ruhe nachstudieren wollt, und ich denke, das ist eine wichtige Sache, die Wiedergeburt Israels geschieht in Jeremia 31. Und zwar, ich denke, es ist ja bekannt. Die Bibel sagt ganz klar im Joel, wenn man die Joel sehr eingehend studiert, Joel 3, dann sieht man, dass die Geistesausgießungen über das Volk Gottes gemäß der Heilsgeschichte passiert. Und zwar, man sieht ganz klar, zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 heißt es, ich werde von meinem Geist ausgießen. Das heißt, es ist eine Teilausgießung des Heiligen Geistes von Joel 3. Da wird ja Joel 3 zitiert und da wird nur von davor gesetzt. Also, dass selbst ein einfältiger Leser sieht, hier Joel, das, die Geistesausgießung wird zitiert, die ist es, aber dann steht von, ist nur eine Teilausgießung. Und wir wissen ja, dass die Teilausgießung folgendermaßen geschah, in 4 Schritten. Wir wissen, das war in Jerusalem, Apostelgeschichte 2. Wir wissen, das war in Samaria, Apostelgeschichte 8. Wir wissen, das war in Apostelgeschichte 10 über die Heiden und dann Apostelgeschichte 19 über die Jünger des Johannes des Täufers. Also 4 Geistesausgießungen aus Joel, 4 Teilausgießungen, geben Titus 3 ab Vers 4. Der Heilige Geist ist reichlich ausgegossen über uns. Aber jetzt beschreibt ja die Bibel eindrücklich, dass der Heilige Geist nochmals ausgegossen werden wird, zum Beispiel Jesaja 32 über Israel. Das heißt, mit der Entrückung geht der Heilige Geist, der reichlich ausgegossen ist, weg. Und aus dem Grund muss er nochmals ausgegossen werden über Israel, nämlich bei der Wiederkunft. Und das heißt zu Deutsch, die Juden erleben nicht mehr als Erstling, sondern als Zweitling. Dieser Überrest Israels erlebt eine echte Wiedergeburt. Der erlebt eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Da passiert etwas. Also es muss uns klar sein. Nur ist das nicht mit der Erstling, sondern der Zweitling. Da passiert wirklich etwas. Und Jeremia 31 sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tage, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten auszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen. Und ich hatte sie mir doch angetraut, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen will. Sprich, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und es in ihren Sinn schreiben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Es wird niemand mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ich lese dazu Jesaja 32, dass man den Zusammenhang sieht. Und zwar in Vers 15 heißt es, so lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, als dann wird die Wüste zum Baumgarten und so weiter. Und dann wird das Ganze erklärt. Die Gerechtigkeitswirkung wird Friede sein, die Gerechtigkeit Nutzer, Ruhe und Sicherheit ewiglich. Und mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen, im tausendjähriger Reich. Vers 18 bin ich jetzt. In sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Aber Hagel muss es zuvor. Das ist genau das, was passiert. Es wird Hagler, und zwar kräftiglich bei den Gerichten Gottes. Und jetzt heißt es Vers 20, wo leucht ihr in allen Wasser sät und den Fuß eurer Ochsen und Esel frei umherschweifen lasset. Es wird eine absolute Freiheit sein. Die Erlösung wird wirken. Der Esel, der doppelt Erlöste, wird wirksam sein. Der Ochse wird nicht mehr ein Knecht sein. Das heißt, die Erlöste, die Esel, die Nationen werden da sein. Und die Ochse, das heißt Israel, es wird das Joch zerbrochen sein. Sie werden sein wie die Erlösten. Aber sie werden immer noch Ochse sein. Sie gehören nicht zu den Eseln. Sie gehören nicht zum Erstling. Nur der Erstling sind Esel durch stellvertretendes Blut Erlöste, die zum Leib Christi gehören. Und der Ochse Israel wird befreit werden, wird erlöst werden. Er wird als Zweitling dem Esel gegenüberstehen. Insofern hast du Ochse und Esel am Schluss. Und das ist auch das, was Jesaja im Kapitel 1 sagt. Du hast ein Israel, das erlöst ist, das der Heilige Geist hat, das wiedergeboren ist. Aber es ist nur ein Zweitling. Muss klar sein. Ist nicht der Erstling. Ist kein Esel, ist ein Ochs. Also, wenn man jetzt ein bisschen Prophetie lesen kann, wenn man Altes Testament lest, achtet einfach drauf, wo Esel steht. Achtet drauf, wo Ochs steht. Ihr werdet sehr ungeheure Zusammenhänge. Wo der Löwe zum Beispiel den Prophet tötet, tötet er der Esel nicht. Der geht nicht verloren wegen dem. Der muss nur sterben. Aber der Esel bleibt die Erlösung. Und ich lese uns zur Stelle, dass man mal den Unterschied sieht. Jesaja 1, wo nochmal Ochs und Esel ganz deutlich erklärt werden. Vers 2, höret ihr Himmel, das ist die Gemeinde mit der himmlischen Hoffnung. Nimmt zu Ohren, o Erde, und das Wort Erde heißt Eres, und Israel redet immer von Eres Israel, vom verheißenen Land. Ich habe Kinder großgezogen und erhöht, sie sind von mir abgefallen. Ein Ochs kennt seinen Besitzer, Israel, ein Esel die Krippe seines Herrn. Der Esel war das einzige Tier, 2. Mose 13, 13, das stellvertretend durch ein Lamm erlöst wurde. Und hier haben wir prophetisch der Esel, die Gemeinde, hier haben wir prophetisch Israel, das dann erlöst wird. Und die begleitet uns durch das Ganze durch. Und das, was wir jetzt sehen, diese Geistesausgießung zu Beginn des tausendjährigen Reiches, das ist letztendlich der Ochs, der vom Joch befreit wird. Israel wird angenommen als Ganzes. Israel bekommt ein neues Herz. Israel ist jetzt wieder im Zustand, wo man es als normal betrachten kann. Ihr könnt die Parallelstelle in Ruhe lesen. Ich lese Zacharia 2, Vers 14 dazu. Dort heißt es, jubel und freu dich, du Tochter Zion, denn sieh, ich komme und will in deiner Mitte Wohnung nehmen, spricht der Herr. Und zwar, das ist jetzt tausendjähriges Reich. Wenn ihr ganz genau aufpasst und eure Bibel ganz genau lest, dann könnt ihr ganz, ganz deutlich unterscheiden, wo zum Beispiel in der Prophetie das Kommen und Wirken Jesu in Erniedrigkeit geschieht, so wie es in der Evangelie geschieht, wo er als der Erlöser nach Israel kam, oder ob er in Herrlichkeit nach Israel zurückkehrt. Das ist hier der Fall. Also der Herr ist in ihrer Mitte. An jenem Tage werden sich viele Nationen dem Herrn anschließen. Das heißt, die Masse der Nationen kommt nach Jerusalem. Und sie sollen mein Volk sein, ich will in deiner Mitte Wohnung machen. Und du sollst erfahren, dass mich der Herr der Heerscharen zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen, im heiligen Lande und Jerusalem wieder erwählen. Und seitdem steht wieder letztendlich im Zentrum Juda, hat er Überrecht. Und er wird hier Israel wirklich als sein auserwähltes Volk annehmen und mit ihnen herrschen. Und sie werden wieder geboren sein. Und das ist der große Unterschied. weil der Heilige Geist zweimal ausgegossen wird, einmal über alles Fleisch und einmal über Israel, wird es zweimal die Möglichkeit der Wiedergeburt geben. Es wird die Wiedergeburt geben für die Heiden zur Zeit der Gemeinde und da gehört von Israel alle dazu, die sich bekehren. Da ist auch Israel gemeint. Wir bilden alle zusammen den Leib des Christus. Aber über den Überrest wird er nur noch einmal ausgießen, die werden alle wiedergeboren werden in einer Sekunde. Und jetzt heißt es, alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Das heißt, da wird in Jerusalem eine Heilskörperschaft sein, ein wiedergeborenes Volk herrscht mit seinem erhöhten Herr in Jerusalem und die Heiligen sind auch da. Wir haben oft überlegt, wie sind sie denn da? Das ist interessant, wie ist die Bibel, sagt keine Aussage. Sie sagt natürlich, wenn du treu bist, wirst du über 5 Städte herrschen. Das passiert 1000% im 1000-jährigen Reich. Wo soll ich über 5 Städte herrschen, wenn ich im 1000-jährigen Reich? Bloß wie das geschieht, sagt sie nichts. Es gibt nur Spannung, ja, also nicht nur der Himmel wird Spannung sein, sondern aus 1000 Jahren wird voll Spannung sein für uns Gläubige. Da werden herrlichste Dinge geschehen, aber die Bibel schweigt sich hier aus, sie sagt nichts. Also auch keine Spekulation. Dann Zacharia 8. Das Wort des Herrn der Heerscharen erging also, so spricht der Herr der Heerscharen, ich eifere für Zion, mit großem Eifer und mit großem Grimm eifere ich für sie, so spricht der Herr. Ich bin wieder nach Zion zurückgekehrt und will Wohnung nehmen in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit, warum? Weil der Geist der Wahrheit dort ist und weil der dort ist, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, weil der Jesus selber da ist, heißen unter Berg des Herrn der Heerscharen der heilige Berg. So spricht der Herr der Heerscharen, es sollen noch auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und alte Frauen sitzen, ein jeder mit seinem Stab in der Hand, ob hohen Alters. Und die Plätze der Stadt sollen voll Knaben und Mädchen werden, die auf ihren Plätzen spielen. So spricht der Herr der Heerscharen, wenn das in den Augen des Überrechtes, das sind die, die leben, wenn er kommt, wunderbar sein wird in jenen Tagen, sollte es auch in meinen Augen wunderbar sein, spricht der Herr der Heerscharen. So spricht der Herr der Heerscharen, sieh, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne und will sie hereinführen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen. Sie sollen mein Volk sein, ich will auch Gott sein, in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Das heißt, hier wird es für den Überrest Israels eine herrliche Zukunft geben. Zacharia 14 brauchen wir nicht lesen, das haben wir das letzte Mal studiert. Wir haben ja gesehen, wie im tausendjährigen Reich selbst auf die Töpfe geschrieben ist, heilig den Herrn. Wie auf die Schelle geschrieben ist, dass sie Gott gehören, der Pferde, also wie alles praktisch von Gottes Heiligkeit geprägt sein wird. Ich lese uns dazu Lukas 22, 29, was hier sicher auch dazu gehört. Ich verordne euch, wie mir mein Vater das Reich verordnet hat, dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Das kann nur das tausendjährige Reich sein. Das kann überhaupt nichts anderes sein. Weil die Beschreibungen des Himmels, der letzte Stufe des Reiches Gottes, völlig anders sind. Das heißt hier, ich vermute, dass die Bibelstelle unser Offenbarung 20,1 ist, wo die Throne aufgerichtet werden, dass dann Israel gerichtet wird. Das wird durch die Apostel gerichtet werden. Es muss durch die 12 Jünger wird es gerichtet werden. Natürlich nicht der Judas, sondern wer ist der 12? Wichtige Frage, ist der Matthias oder ist der Paulus? Ich weiß auch nicht. Lass mich überraschen. Ich glaube auch, dass der Paulus ist, aber das ist egal. Lukas 19, nächste Stelle, ab Vers 12. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Er hat sich die Königswürde geholt, nachdem er am Kreuz von Golgatha war, nachdem er aus den Toten auferstanden ist, nachdem er sein Blut nach der Auferstehung ins himmlische Heiligtum gelegt hat, zur Rechte des Vaters sich niedergesetzt hat, nachdem er sich vollbracht Realität wurde, nachdem er vom Vater der Heilige Geist bekommt, und zwar als Geist der Sohnschaft, gießt er ihn aus, und damit ist er laut Offenbarung der König in der Herr der Herren. Und dann wird er wiederkommen, und zwar für sein Volk. Da rief er, zehn seiner Knechte. Und jetzt kommen wir wieder an das, ich sage mal, Szenario, wo es dann darum geht, letztendlich hier belohnt zu werden. Und diese Belohnung wird sicher im tausendjährigen Reich geschehen, indem man dann über Städte herrscht. Ich lese uns Jesaja 24 dazu. Jesaja 24, ab 19. Die Erde wird laut krachen, die Erde wird reißen und barsten, die Erde wird bedenklich wanken, die Erde wird schwanken wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat liegt schwer auf ihr, sie fällt und steht nicht wieder auf. An dem Tag wird der Herr bestrafen, das Heer der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf Erden. Die werden gesammelt und wie Gefangene zusammen in die Grube gesteckt und im Kerker verschlossen mit vielen Jahren bestraft werden. Der Mund wird erröten, die Sonne schamrot werden. Denn der Herr der Herrscher wird alsdann auf dem Berge Zion regieren und vor seinen Ältesten zu Jerusalem in Herrlichkeit. Das heißt, das, was wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, ich habe hier noch eine ganze Latte von Bibelstellen, die ihr parallel lesen könnt, die alle dieses Reich betreffen. Aber mir ist ganz wichtig, wir haben jetzt einen Exkurs machen müssen, weil es hier einfach zu kurz beschrieben ist. Mir ist ganz wichtig, das war in unserem Text heute Abend beschrieben wurde, vom Kontext her. Ich möchte es nochmal zum Schluss abrisshaft durchlaufen lassen. Es passiert Folgendes. Ein Engel kommt vom Himmel. Und es braucht nicht mehr als ein Engel. Weil letztendlich schon bei der Entrückung praktisch der Teufel die erste Stufe der Entmachtung erlebt hat, reell, dass er nämlich aus dem Himmel rausgeworfen wurde. Jetzt reicht vom Sieg Jesu her ein ganz gewöhnlicher Engel, um den Teufel 1000 Jahre in diesem Abgrund, in diesem Abyssos zu binden und zu versiegeln, zuzuschließen. Dann passiert Folgendes. Die Völker sind hier, werden nicht mehr verführt, benehmen sich aber immer noch bösartig, und zwar aus dem Grund, weil ihr Herz noch nicht erlöst ist. Das sind böse Völker. Sie kommen nicht nach Jerusalem, sie kommen nicht zum Antäter, sie haben Streit, der Jesus muss Schiedsrichter sein. Obwohl die Vegetation sich verändert, obwohl in diesem Abraham der tausendjährige Reich ein Löwe und sich wie ein Haustier benimmt und ein Bär und eine Kuh miteinander weidet, obwohl die Schlangen ungefährlich sind, alles herrlich sein wird, selbst wenn die Menschen da sind, werden sie nicht lieb. Anführungszeichen, wenn sie nämlich nicht lieb sind, sondern wenn sie böse sind. Und das Bösartige des Menschen, das wird die ganze Zeit prägen. Zu Beginn des tausendjährigen Reiches, wenn der Herr Jesus mit den Gläubigen auf den Ölberg wiederkommt, die beim Preisgericht gereinigt, geheiligt wurden und zubereitet wurden, wird etwas passieren. Und zwar die Märtyrer dieser Not Jakobs, Jeremia 30, Vers 7, werden auferstehen. Das müsste das Gericht aus Lukas 22 über Israel sein. Und dann letztendlich passiert etwas. Und zwar dann läuft im tausendjährigen Reich das Szenario ab, das ich vorher jetzt beschrieben habe im Jesaja. Das heißt, die Völker werden ein Block nach Jerusalem kommen, um da Jesus anzubeten. Es wird hier für Israel am Tag der Wiederkunft eine absolute Wiedergeburt geben, als zweite Ausgießung des Heiligen Geistes. Das heißt, es wird auf der Erde Folgendes sein. Es wird der Herr Jesus da sein in Jerusalem als König. Es wird die Gemeinde da sein, sein Leib. Es wird Israel da sein, als der Zweitling wiedergeboren, und es wird eine nicht wiedergeborene Völkerschaft mit einer bösen Herzwürde da sein. Und aus diesen Komponenten ihrer völlig veränderten Vegetation, in einer völlig veränderten Umgebung, völlig veränderte Tierwelt, regiert Christus mit seinem auserwählten Volk und mit seiner Heiligen 1000 Jahre. Jetzt haben wir natürlich ein Problem bei der ganzen Sache. Wir können uns das nicht vorstellen, weil das schon ein Stück der neuen Welt ist. Das ist schon die vierte Erscheinungsform des Reiches Gottes. Das ist völlig anders. Und wir können bloß eins sagen, es wird herrlich sein. Aber die Gläubigen warten natürlich voll Sehnsucht nicht auf das. Ich sage es mal vorsichtig, ihr kennt es ja bei der Hochzeit. Bevor du das Essen kriegst, bevor es richtig rangeht, kriegst du immer nur meistens im Foyer so einen kleinen Empfang. Das machen die meistens so, um die Leute zu vertrösten. So sei es tausendjährig gerecht, das ist so unser Foyer, wo man halt noch ein bisschen warten muss, bis es endlich in den Himmel geht. Bis man endlich beim Herrn Jesus sein werden und beim Vater im Himmel alle Zeit. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir von der Heilsgeschichte her nochmals begreifen, was sich bei dem tausendjährigen Reich abspielt. Und jetzt kommt halt nochmal die Frage, was ist für mich heute wichtig im Jahr 2002, was tausendjährige Reich betrifft? Ganz einfach. So wie du und ich geheiligt, gereinigt in Christus, auf diesem Grund Jesus Christus, laut 1. Korinther 3,11, gebaut haben, gemäß dem Lohn, wird unsere Stellung im tausendjährigen Reich sein. Ob du dann ein Herrscher über 10 Städte bist, oder ob du vielleicht bloß zugucken darfst, das weiß ich nicht. Das wird sich einfach zeigen, es wird bei jedem anders sein. Das wird davon abhängen, was wir hier getan haben. Und ich denke einfach, es ist wichtig, dass wir, wenn wir hier für den Herr Jesus arbeiten, uns bewusst sind, es wird nicht nur im Preisgericht Jesu Christi alles rauskommen, es wird nicht nur so sein, dass wir unsere Krone zu den Füßen des Königs legen, sondern auch das, was wir hier tun auf dieser Erde, wird eine gewisse Rolle auslösen im tausendjährigen Reich. Also je nachdem, wie treu wir hier waren, wird uns hier viel anvertrauen. Das heißt, es wird wieder von dem abhängen. Aber das Schöne ist, kein Gläubiger wird dort betrübt sein, weil wir sind dann im Zustand ewiger Seligkeit. Wir gehen dann in den Himmel und dann ist sowieso alles im Idealzustand. Gut, ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du in deinem heiligen und kostbaren Wort auch diese Endzeit-Szenarien alles so deutlich aufzeigst und dass es irgendwann dieses tausendjährige Reich gäbe, wird die vierte Form deines Reiches und dass je nachdem, was wir hier zu Lebzeite tun, was ein Preisgericht letztendlich übrig bleibt, ein echtem, ein gutem, ein positivem und vom Heiligen Geist, von unserer Wiedergeburt gewirktem, vom Wort Gottes gesteuerten, dass das letztendlich auch bleiben wird. Nicht nur Frucht für die Ewigkeit, sondern Frucht auch fürs tausendjährige Reich. Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen, dass wir heute hier sein dürfen, dass jeder bis heute überwinden konnte, jeder überlebt hat, trotz diesen verstärkten Endzeitanfechtungen, trotz diesem Druck, dass wir hier sein dürfen. Heute Abend, gewaschen im kostbaren und teuren Blut, gib einfach Gnade, dass die Reibungsverluste gering sein werden, dass wir wirklich mit erhobenem Haupt die Erlösung erwartet, um dann mit dir wirklich alle Zeit zusammen zu sein. Zuerst bei der Entrückung, dann im Preisgericht, dann bei der sichtbaren Wiederkunft auf der Ölberg, dann im tausendjährigen Reich, um dann mit dir und mit dir beim Vater im Himmel alle Zeit im Himmel zu sein. Danke dir einfach. Danke dir nochmal, dass es durch deine Gnade, durch deine große Erlösung, durch dein vergossenes, kostbares und teures Blut möglich ist, dass du uns geliebt und gerettet und gewaschen hast. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.